Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine treibt uns fast seit einer Woche um, beherrscht die Nachrichten mit immer neuen Meldungen über die Zerstörungen, über die steigende Zahl von Getöteten und Verletzten, über Menschen auf der Flucht aus der Ukraine. Und weil dieser Krieg so nah ist, die weiteren Auswirkungen auf Europa ungewiss sind, dominiert er selbstverständlich gerade die Weltpolitik und das Nachrichtengeschehen, auch bei uns im Deutschlandfunk. Gleichzeitig sind aber andere Krisen auch nicht verschwunden. Bedroht die Klimaerwärmung auch weiterhin unsere Existenz? Wissen wir längst, dass unsere Wegwerfmentalität die Umwelt weiter zerstört, werden immer mehr wertvolle Rohstoffe verbraucht, indem wir zum Beispiel alle 2 Jahre ein neues Handy kaufen. Während das alte vielleicht noch ganz gut funktioniert oder man den kaputten Akku nicht austauschen kann, weil sich das Gerät nicht öffnen lässt. Der Berg an Elektroschrott wächst derweil ungebremst, nur wenig wird recycelt und landet auf den Müllkippen dieser Welt. Erhalten statt wegwerfen. Brauchen wir ein Recht auf Reparatur? Lautet unser Thema heute in der Agenda. Und sicher kennen auch Sie das Phänomen. Kaum ist die Garantie abgelaufen, schon geht die Kaffeemaschine kaputt, der Drucker oder die Waschmaschine. Oft lohnt sich die Reparatur nicht, heißt es. Sie sei zu aufwendig, zu teuer oder es gibt gar keine Ersatzteile. Thüringen hat deshalb 2021 als erstes Bundesland ein Reparaturbonusprogramm aufgelegt. Verbraucher konnten einen Reparaturzuschuss von bis zu 100 Euro im Jahr beantragen. Bayern will diese Idee aufgreifen, sogar jedem bis zu 200 Euro erstatten, der ein Gerät reparieren lässt, statt es zu verschrotten. Was bedeutet das Recht auf Reparatur, das die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgehalten hat, für die Verbraucher und für die Hersteller? Ist das Recht auf Reparatur ein Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Oder müssen wir komplett umdenken, was unseren Umgang mit Elektrogeräten angeht und uns zum Beispiel mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft vertraut machen? Darüber wollen wir heute diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und nun möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Rohleder.
Schönen guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und außerdem begrüße ich Werner Scholz, Geschäftsführer der Fachverbände Elektrohaushalt, Großgeräte, Kleingeräte und Hauswärmetechnik im Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie in Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Herr Scholz.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und ich begrüße Professor Michael Braungart, Chemiker und Verfahrenstechniker, Gründer des Hamburger Umweltforschungs- und Beratungsinstituts EPEA und Professor für Ökodesign an der Universität Lüneburg. Guten Morgen, Herr Braungart.
Ja, guten Morgen.
Ja, und im Laufe der Sendung werden wir auch noch mit Katrin Braun von der Verbraucherzentrale Thüringen sprechen. Zunächst aber an Sie die Frage, Frau Rohleder. Das Verbraucherschutzministerium hat angekündigt, die Einführung eines Rechts auf Reparatur vorantreiben zu wollen. Um Reparaturen an Alltagsgeräten zu ermöglichen, zu erleichtern, gibt es vielfältige Instrumente. Es gibt ja auch schon eine Ökodesign-Richtlinie auf der Ebene der EU. Wie ist denn eigentlich der Stand bisher? In welchen Fällen haben wir jetzt schon ein Recht auf Reparatur?
Ja, Sie haben gerade schon das richtige Stichwort genannt, Ökodesign-Richtlinie. In dieser Richtlinie wurden im vergangenen Jahr bereits bei einigen Geräten das Recht auf Reparatur eingeführt, beziehungsweise es wurden Designanforderungen geregelt, die dazu führen sollen, dass Dinge eben besser reparierbar sind. Das betrifft solche Elektro-Großgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und so weiter. Und hier gibt es jetzt eine Pflicht, bis teilweise zu 10 Jahren Ersatzteile vorzuhalten. Und außerdem ist es auch, müssen die Hersteller auch Reparaturanleitungen mitliefern. Und die Dinge müssen so hergestellt sein, dass man sie auch mit normalem Werkzeug auseinandernehmen kann und auch wieder zusammensetzen kann, ohne dass was kaputt geht, sodass eben die Möglichkeit sehr stark erleichtert wird, diese Dinge zu reparieren und teilweise diese Möglichkeit auch erst geschaffen wird durch diese Ökodesign-Richtlinie.
Das ist jetzt schon Gesetz?
Das ist jetzt schon Gesetz, aber eben nur für sehr wenige Geräte. Das ist im Moment nur für diese Haushaltsgroßgeräte, die Energie verbrauchen, die energieverbrauchsrelevant sind. Dafür gibt es eben diese Anforderungen schon. Aber wir möchten das sehr, sehr gerne deutlich darüber hinaus ausweiten Und dazu wird in Kürze auch die EU-Kommission weitere Vorschläge vorlegen. Die hat eine Initiative für nachhaltige Produkte angekündigt, die sogenannte Sustainable Product Initiative. Und da werden wir uns sehr aktiv einbringen und wollen gerne, dass diese Ökodesign-Richtlinie dann eben auch deutlich über den jetzigen Anwendungsbereich hinaus ausgedehnt wird und auch auf Geräte ausgedehnt wird, auf Produkte, die eben nicht energieverbrauchsrelevant sind, also nicht nur Elektrogerät, sondern auch sowas wie Kleidung, Möbel oder auch Zwischenprodukte wie Zement und so weiter, die ja auch in der Produktion sehr viel Energie brauchen und die man eben auch so herstellen kann, dass sie dann weniger Energie brauchen und bei Möbeln zum Beispiel, dass eben auch diese Reparierbarkeit dann gegeben ist oder bei anderen Geräten, die jetzt eben noch nicht erfasst sind von der Ökodesign-Richtlinie.
Wie sieht es aus mit Smartphones, Laptops?
Über Smartphones und Laptops gibt es gerade auf der EU-Ebene bereits eine Diskussion. Und da ist es uns natürlich auch sehr wichtig, dass da die Reparierbarkeit gegeben ist. Wir wissen auch, dass man, wenn diese Geräte länger halten würde, da gab es eine Studie der EU-Kommission, die davon ausgeht, dass man dann 25% weniger Neugeräte auf dem Markt hätte, weil die Leute ihre Geräte länger benutzen würden. Also gerade die, also wenn man Wert darauf legt, dass ein Handy, dass man den Akku wechseln kann, der ja in der Regel das erste ist, was schwächelt, dann ist es nicht so, dass man einfach fast jedes Gerät nehmen kann, sondern im Moment ist es nur bei wenigen Geräten der Fall, dass man den auswechseln kann. Und das zum Beispiel ist uns sehr wichtig, dass das künftig der Fall ist. Aber auch andere Dinge, dass es da eben die Ersatzteile gibt und dass es auch die Originalersatzteile nicht nur in den Vertragswerkstätten gibt, sondern dass die allgemein zur Verfügung gestellt werden müssen.
Herr Scholz, wie sehen Sie aus Sicht der Hersteller das Recht auf Reparatur?
Ja, Recht auf Reparatur. Über das Recht, glaube ich, werden wir gleich noch detaillierter sprechen. Weil dieses Recht auf Reparatur umfasst ja sehr, sehr viele verschiedene Aspekte. Dr. Rohle, da hatte das gerade genannt. Was wir natürlich auch sehen, ja, es wird zunehmend zu wenig repariert und zu schnell ersetzt. Also dieses Problem sehen wir genauso. Und wir sind dabei mit unseren Herstellern zusammen, uns Wege, Möglichkeiten zu überlegen, wie künftig mehr defekte Geräte in die Reparatur kommen, weil es besteht überhaupt kein Zweifel. Reparieren ist die ökologische bessere Batterie. Es war früher mal so, dass gerade bei großen Hausgeräten das Thema Energieeffizienz noch eine sehr große Rolle gespielt hat. Und oft war es so, dass man selbst ein älteres Gerät ersetzen sollte aus Gründen der Energieeffizienz. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Energieeffizienz, das Niveau ist heute sehr, sehr hoch und deswegen gilt die Regel, erstmal bitte bei Defekt überlegen, ob eine Reparatur in Frage kommt. Also keine Frage, wir unterstützen das und auch die Ökodesign-Regeln, die seit März letzten Jahres gelten, für Waschmaschinen, Geschirrspüler und auch Fernseher, halten wir für einen Schritt in die richtige Richtung. Man muss jetzt mal schauen, wie das wirkt und diese Regeln halten wir insgesamt doch sinnvoll. Sie sind ausgewogen, sie differenzieren zum Beispiel zwischen Ersatzteilabgabe an den Verbraucher und solchen die Professional Repairers. Das macht sehr viel Sinn und außerdem sind sie produktspezifisch. Das heißt, eine Waschmaschine wird anders behandelt wie ein Geschirrspüler und auch das macht Sinn.
Jetzt die Frage an Sie, Professor Braungart, das Recht auf Reparatur, ist das auch aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
Ja, ich meine, man kann natürlich ein Recht festlegen, etwas reparieren zu dürfen, wenn es doch eigentlich doch lieber ein Recht auf Intaktheit sein sollte. Warum soll ich noch für die Reparatur zuständig sein? Die Firmen werden sich damit eine goldene Nase verdienen, Reparaturkostenvoranschläge zu machen. Wie wäre es doch ganz anders zu denken, zu fragen, was wollen die Leute wirklich haben, wenn sie ein Elektrogerät kaufen? Wenn ich einen Fernseher kaufe, will ich wirklich 4360 Chemikalien haben oder möchte ich einfach Fernsehen gucken? Das heißt, man müsste das komplett umkehren. Man müsste sagen, derjenige, der das Produkt herstellt, bleibt Eigentümer und ich kaufe nur die Dienstleistung. Also ich kaufe keine Waschmaschine mehr, sondern nur 3000 Mal waschen. Dadurch kann der Hersteller ein Interesse, dass das 3000 Mal hält. Und das sollte auf eine Nutzungszeit von 9 Jahren sein, weil Langlebigkeit ist eigentlich trotzdem nicht erwünscht. Schauen Sie, ein Drittel des Mikroplastiks in der Nordsee, was ich untersuche, kommt von Textilabrieb. Jetzt kann man Waschmaschinen machen, die das Mikroplastik zurückhalten. Wenn die Waschmaschine dann 30 Jahre hält, dann auch wenn sie jetzt energieeffizient ist und auch vielleicht Wasser spart, hat sie trotzdem keine Funktion, Mikroplastik zurückzuhalten. Das heißt, echte Innovation kommt nicht auf den Markt und vor allem weiß der Hersteller nicht mehr, wann das Material zurückkommt. Eine Waschmaschine hat etwa 80 verschiedene Plastiksorten drin. Wenn der Hersteller das gar nicht verkauft, diese Waschmaschine, dann kann er das beste Plastik verwenden, nicht das billigste. Er kann die Waschmaschine mit etwa 6 bis 8 Plastiksorten herstellen und dann kann ich das wirklich recyceln. Denn bisher findet ja gar kein Recycling statt. Ich meine, wenn Sie ein Handy zurückgeben, ich untersuche in ein Handy, da finde ich 41 Elemente, viele davon ganz selten. Es werden gerade 9 zurückgewonnen. Alle seltene, wie zum Beispiel Germanium, Gallium, Indium, wird gar nicht zurückgewonnen. Das ist eine gigantische Recycling-Lüge, weil nämlich die Dinge gar nicht zurückgewonnen werden. Also da hilft mir die Reparatur eigentlich nicht. Die kuriert nur am Symptom herum. Es wäre doch viel sinnvoller, von vornherein den Leuten das zu verkaufen, was sie haben wollen. Im Moment ist der Gewinn privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Mit der Reparatur bin ich noch zusätzlich zuständig davon. Ich würde Ihnen nachher gerne eine schöne Geschichte dazu erzählen, um das Ihnen ein bisschen zu illustrieren. Aber wie gesagt, das Geschäftsmodell ist doch falsch. Warum ist in der Marktwirtschaft, werde ich zum Eigentümer für Sondermüll gemacht, wenn ich doch eigentlich nur die Dienstleistung brauche?
Das erntet möglicherweise Widerspruch. Ich weiß nicht, Herr Scholz, ist es so einfach, kann man sagen, wir produzieren jetzt einfach Waschmaschinen mit weniger gefährlichem Plastik und gleichzeitig können wir das auf einer Basis machen, dass wir den Menschen das nur zur Verfügung stellen für eine gewisse Zeit?
Ja, gerade was Inhaltsstoffe betrifft, sind elektrische Geräte ja schon heute sehr, sehr hoch geregelt. Ne? Wir haben Chemikalienrichtlinien, europäisch, ich denke an ROSE, ich denke an REACH, gibt es eine große Datenbank, in der man die ganzen Stoffe einbringen muss. Das heißt, es besteht auch eine sehr, sehr hohe Transparenz. Und das übt natürlich Druck auf die Hersteller aus, genau zu gucken, was in den einzelnen Komponenten, in den Materialien ist, in den Kunststoffen insbesondere. Also da ist natürlich jetzt auch die Politik gefragt, langfristig und verlässliche, stabile Rahmenbedingungen zu setzen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Mieten statt Kaufen. Das ist natürlich ein Modell, das schon seit vielen Jahren bei uns in der Hausgeräteindustrie diskutiert wird. Es gibt auch Hersteller, die praktizieren das schon. Aber es ist nicht feststellbar, dass da jetzt die ganz große Nachfrage entstanden ist, eine Waschmaschine zu mieten, anstatt die zu kaufen. Also man sollte da jetzt nicht nur in Richtung Hersteller denken und an Verpflichtungen, Vorgaben, sondern man muss auch mal schauen, was ist der Verbraucher bereit beizutragen? Inwieweit ist er bereit, sein Kaufverhalten zu ändern und sein ganzes Konsumverhalten in Richtung Nachhaltigkeit auszurichten?
Einen Verbraucher haben wir jetzt in der Leitung, unseren Hörer Stefan Rupp aus Tübingen, der uns erreicht hat. Schönen guten Morgen, Herr Rupp.
Guten Morgen in die Runde. Vorschlag des Vorredners mit dieser gewissen Zahl von Waschgängen zum Beispiel, die man kauft, dem könnte ich schon was abgewinnen. Sehe aber dann nur das Problem, dass wie will man fälschungsfrei nachweisen, wie viele Waschgänge das Ding gemacht hat. Und nein, ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass wir wirklich ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Reparatur und eben das Vorhalten von Ersatzteilen brauchen. Das kann man oder sollte man je nach Gerätetyp oder Geräteart zeitlich staffeln. Da müsste festgelegt werden, wie lange muss eine Reparatur von einem technischen Service der Firma oder einer beauftragten Firma angeboten werden. Wie lange müssen Ersatzteile vorgehalten werden. Und es sollte, finde ich, auch ein Recht auf zur Verfügung stellen von Reparaturanleitungen und Explosionszeichnungen, ganz wichtig, wenn man selbst ran will. So wie ich letzte Woche meine Mikrowelle eines bekannten Hausgeräteherstellers selbst reparieren konnte, Motörchen gekauft, Mikrowellen, Drehmotor, Drehtellermotor gekauft, wupp, in 10 Minuten war das Ding repariert, statt eine neue für 200-300 Euro zu kaufen. Und was im selben Zuge festgelegt werden sollte, ist, denke ich, ein fest vorgegebener Entsorgungspfad, wenn dann wirklich das Lebensende des Geräts erreicht ist.
Das also,
Aber ein Beispiel, ich habe jetzt auch von demselben bekannten Hausgerätehersteller habe ich eine Waschmaschine im Keller stehen, die ist jetzt an die 30 Jahre alt. Da ist mir letztens von einem netten Mitbewohner in Anführungsstriche die Tür überdehnt worden. Also da ist dieses, das Gelenk ausgeschlagen. Ich habe bei der Firma, ich nenne jetzt nicht den Namen, angefragt und das Ersatzteil gab es noch und ich konnte das Ding auch selbst reparieren. Also das sorgt wirklich für Nachhaltigkeit und das brauchen wir, denke ich, heute.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rupp. Ich gebe das mal, Sie sind ja offensichtlich auch ein Tüftler und können viel selbst anpacken. Und Frau Rohleder, wenn man das jetzt hört, da haben wir einen Hörer und sicher gibt es ganz viele davon, die selbst anpacken, die versuchen, diese entsprechenden Materialien zu bekommen. Vielleicht ist nicht jeder so handwerklich geschickt, aber wie weit kann man überhaupt sehen, dass ich auch da rankomme, dass ich immer diese Geräte aufschrauben kann? Viele sind ja auch verschweißt, verklebt. Man kann ein Handy gar nicht aufmachen, oft um einen Akku zu wechseln. Man weiß nicht, ob die Ersatzteile bevorratet werden. Wie kann man da überhaupt sicherstellen, dass das auch gewährleistet ist in Zukunft?
Ja, also genau das sind die Dinge, die wir eben gerne auf europäischer Ebene regeln wollen. Dass die Ersatzteile entsprechend ausreichend lange zur Verfügung stehen, dass es Anleitungen gibt, die mitgeliefert werden müssen. Und wir wollen auch mehr Transparenz über diese Dinge. Also jetzt das Beispiel der Waschmaschine, die 30 Jahre alt ist, zeigt das sehr gut, weil ich denke, es wäre ein bisschen schwierig, gesetzlich vorzuschreiben, dass für alle Dinge 30 Jahre lang die Ersatzteile vorgehalten werden müssen. Und dann macht es aber Sinn, dass man das erkennen kann, wie lange sind die Dinge, wie lange kommt man an die Ersatzteile ran. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die wir beide gerne verfolgen wollen. Das eine ist ein digitaler Produktpass, der sehr viele Informationen über das Produkt enthalten kann. Also sowohl, was sind es für Materialien und so weiter, aber eben auch diese ganzen Details zur Reparierbarkeit, wie lange kriege ich Ersatzteile und so weiter. Und wir wollen gerne so ganz einfach verständlich eine Kennzeichnung über die Reparierbarkeit auf den Produkten. Und das ist was wir auch am liebsten auf europäischer Ebene machen wollen. Aber wenn das nicht sehr schnell auf europäischer Ebene auch erkennbar wird, dass das dann kommt, dann wollen wir das auch auf nationaler Ebene machen, damit eben Tüftler das gut erkennen können. Mhm.
Wollen Sie noch was sagen?
Ja, ich wollte noch auf das Recht auf Intaktheit eingehen, weil ja, natürlich geht es darum, dass die Dinge möglichst lange intakt sind und ich bin aber überzeugt davon, dass eben ein Recht auf Reparatur da ein ganz großer Hebel ist, um eine längere Haltbarkeit der Dinge zu erreichen, weil die Industrie dann eben auch ein Interesse daran hat, dass sie nicht so viele Ersatzteile produzieren muss und so weiter, weil die Dinge eben dann länger halten. Also es ist auch ein Hebel, dass die Dinge so hergestellt werden, dass sie länger halten. Und 9 Jahre bei einer Waschmaschine für so eine Mietzeit, das wäre einfach viel zu kurz. Also ich habe noch nie eine Waschmaschine gehabt, die nach 9 Jahren schon ihren Geist aufgegeben hat, zum Glück.
Ja, Sie sagen, Sie wollen das auf EU-Ebene vorantreiben. Warum sagt man nicht schneller, ich mache das schon mal hier in Deutschland als Gesetz und dann kann man immer noch gucken, was EU-weit passiert?
Ja, bei manchen Sachen kann man das gut machen. Also zum Beispiel bei dieser Kennzeichnung über die Reparierbarkeit, das würden wir auch national machen. Aber wenn es darum geht, Regeln zu machen, wie die Dinge hergestellt sein müssen, dass sie nicht verklebt sein dürfen und so weiter, dann ist es schwierig, weil die Dinge natürlich nicht nur für den deutschen Markt produziert werden und dann hat man auch eine viel größere Marktmacht, wenn man das auf europäischer Ebene macht. Und teilweise sind da auch nationale Regeln gar nicht mehr zulässig, weil wir da eben einen Binnenmarkt haben, wo Dinge schon einheitlich geregelt sind und man die deshalb auch einheitlich dann wieder neu regeln müsste.
Herr Rupp, ist das für Sie eine positive Aussicht?
Hört sich sehr gut an, finde ich. Ja. Und also jetzt zum Beispiel, was ich wichtig fand, was die Dame gerade gesagt hat, gerade bei dieser Mikrowelle war es so, dass ich erstmal im Anfall von Reparaturwut oder Freude die Außenhülle weggemacht hatte, bis ich gemerkt hatte, Mist, ich hätte nur das Gerät auf die Unterseite drehen müssen. Da ist tatsächlich sehr, sehr intelligent. Und das ist das, was Sie vorhin sagten mit dem Gerätedesign, mit einem intelligenten, reparaturfreundlichen Gerätedesign. Man musste nur ein kleines Schräubchen lösen unten, dann wurde die Abdeckung für diesen Drehtellermotor freigelegt und innerhalb von keinen 5 Minuten war das Ding ausgetauscht. Und So stelle ich mir Gerätedesign vor. Klar ist es natürlich nicht so sonderlich im Sinne der Unternehmen, die halt über die Rampe schieben wollen, aber es ist natürlich im Sinne der Verbraucher und der Nachhaltigkeit.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Ich möchte dem Herrn Scholz weitergeben.
Ich würde gerne ganz ausdrücklich widersprechen dazu. Ich meine, das hört sich ja wirklich gut an, aber ausdrücklich für alle Hörer, die dort sind. Es gibt sicherlich ein Recht auf Selbstmord. Das ist okay, aber das muss nicht mit Elektrogeräten verbunden sein. Dass da irgendwelche Tüftler sich daran machen und etwas mal geschickt hinkriegen, ist doch der absolute Albtraum davon. Das mag dann jemand lizenziert sein, der ausgebildet ist. Aber bitte, bitte, liebe Zuhörer, kommen Sie nicht auf die Idee, an Ihren Elektrogeräten zu reparieren. Das ist ja absurd. Ausdrücklich, worum es mir geht, ist genau das Gegenteil. Zu sagen, der Hersteller ist dafür zuständig. Und eine Waschmaschine sollte nicht länger als 9 Jahre verwendet werden, weil sie dann die Innovation sonst blockiert. Ein Innovationszyklus einer Waschmaschine ist etwa 9 Jahre. Die Waschmaschine, die 9 Jahre im Keller, 30 Jahre im Keller ist, davon, die ist der absolute Albtraum für eine echte Kreislaufwirtschaft, weil ich nie weiß, wann es wieder einsetzbar ist, das Material. Ich muss wissen, wann das Material in der digitalen Welt zur Verfügung steht. Wir kommen eben auf Langlebigkeit, das steht auch in diesen Verordnungen drin. Und ich meine, bei den Politikern sind auch viele solche Tüftler dabei, die gerne an Elektrogeräten tüfteln und überlegen, ob man hier noch ein bisschen eine Schraube mitmachen kann und dort. Nein, nehmen wir die Marktwirtschaft ernst, der Hersteller ist zuständig. Es ist seine Zuständigkeit. Die Waschmaschine sollte nach 9 Jahren zurück, weil etwa 20% der Komponenten veraltet sind. Das heißt nicht, dass die Materialien nicht wieder eingesetzt werden, ganz und gar nicht. Aber dann weiß der Hersteller, dass er das beste Material nimmt. Es geht also nicht um ein dümmliches Mietmodell, wo sich die Leute damit eine goldene Nase verdienen, sondern es geht darum, und auch, Herr Scholz, wir sind keine Verbraucher von Waschmaschinen. Wir sind nur Gebraucher. Wir nutzen
die Dinge
nur.
Da wollen wir nachher einhaken. Ich muss leider unterbrechen, Herr Braungart, nach den Nachrichten können wir gleich weiter diskutieren und auch Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit der Agenda. Erhalten statt wegwerfen. Brauchen wir ein Recht auf Reparatur? Darüber wollen wir weiter diskutieren, auch gerne mit Ihnen. Welche Erfahrungen machen Sie zum Beispiel mit der Reparatur von Elektrogeräten? Sollte das auch gesetzlich gefördert werden? Wir haben vorhin schon einiges gehört. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Ich musste Sie vorhin unterbrechen, Professor Braungart, aber spannend, wir sollten doch nochmal auf diese These eingehen, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist die, dass Innovationen verhindert werden durch langlebige Produkte.
Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall, weil ja dann die Innovation nicht auf den Markt kommt und auch Kreislauffähigkeit wird verhindert. Das heißt, ich muss in der digitalen Welt eine definierte Nutzungszeit haben. Und auf die Frage vorher noch, mit dem Zähler, es wird in die Waschmaschine ein Zähler eingebaut, da hat man 5000 Punkte. Bei 90 Grad braucht man 3 Punkte, bei 60 2, bei 30 1 Punkt und das maximal auf 9 Jahre, weil sonst der Hersteller ja nicht weiß, ob das Material wieder für ihn zur Verfügung steht und wann vor allem. Und dann wäscht der Kunde, also derjenige, der die Waschmaschinen nutzt, das ist nicht kein Verbraucher, das ist ein Nutzer sozusagen, der wäscht dann bei niedrigster Temperatur und packt die Waschmaschine auch voll. Und wenn der Zähler abgelaufen ist, geht die Waschmaschine zurück, wenn das vor 9 Jahren ist, dann kann das Material wieder nach 9 Jahren genau wieder verwendet werden, weil der Hersteller es lagern kann. Oder man kann es auch den Zähler gegebenenfalls verlängern davon, aber man weiß, wann das wieder einsetzbar ist. Und das Wichtige daran ist, dadurch kann der Hersteller eine völlig andere Waschmaschine konstruieren, weil er eben nicht an jeder Stelle immer das billigste Plastik verwenden muss. Wir haben zum Beispiel Waschmaschinen gemessen, die gasen dann Schadstoffe aus und die Gebäude sind gasdicht. Eine Waschmaschine gibt mehr Benzol ab, die wir untersucht haben, als ich an einer Tankstelle aufnehme, weil die Gummidichtung irgendwo aus Malaysia kommt und mit Recycling-Kunststoff hergestellt worden ist. Und Benzol macht Leukämie bei Kindern und die steht in der Küche, die Waschmaschine. Das heißt, ich brauche eine viel bessere Waschmaschine und dann kann ich auch Komponenten austauschen, weil und wie gesagt, die nicht genutzten Waschgänge werden auf die neue Waschmaschine angerechnet. Ich kaufe also nur eine Waschversicherung sozusagen und keine Waschmaschine. Dadurch erlaubt es, wie gesagt, viel bessere Materialien und nicht den billigsten Dreck einzusetzen.
Herr Scholz, von Herstellerseite ist das realisierbar, durchzuführen überhaupt? Herr Scholz, können Sie mich noch hören? Ah, nein, im Moment gerade nicht. Dann würde ich jetzt das aufgreifen, was wir vorhin schon gesagt hatten. Wir haben es erwähnt, in Thüringen hat eine Vorreiterrolle, seit es im zweiten Halbjahr 2021 ein Reparaturbonusprogramm aufgelegt hat, das auch in diesem Jahr weitergeführt werden soll. Bis zu 100 Euro sollen Verbraucherinnen und Verbraucher pro Jahr erhalten, wenn sie Elektrogeräte reparieren lassen, statt sie wegzuschmeißen. Ein Angebot, das im letzten Jahr reißenden Absatz fand. Am Telefon begrüße ich nun Katrin Braun, Sprecherin der Verbraucherzentrale Thüringen, denn dort ist man für die Antragstellung zuständig. Schönen guten Morgen, Frau Braun.
Hallo, Frau Henrichs.
Frau Braun, wie viele Menschen haben denn im letzten Jahr diesen Reparaturbonus genutzt in Thüringen?
Ja, tatsächlich gingen bis zum Stichtag am 11. Oktober in den 3 Monaten 7.000 Anträge bei uns ein.
Haben Sie mit solch einem Antrag gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Wir konnten bei Projektstart überhaupt nicht einschätzen, also ob überhaupt dieser Bedarf bei Verbrauchern in Thüringen besteht und auch, ob es ausreichend Reparaturmöglichkeiten bei uns im Land gibt. Dass es dann so ein durchschlagender Erfolg ist, das war für uns nicht abzusehen.
Welche Voraussetzungen muss man denn überhaupt erfüllen, um so einen Antrag bewilligt zu bekommen?
Entscheidend ist, dass man sozusagen sein Elektrogerät reparieren lässt und dadurch halt Rechnung und Zahlungsnachweis der Reparaturleistung dann mit dem Antrag gemeinsam bei uns einreicht. Was nicht gefördert wurde, sind sowas wie Ersatzteile für den Eigeneinbau. Aber alle herkömmlichen Elektrogeräte von der Waschmaschine über den Backofen, übers Handy, das alles konnte man bei uns einreichen. Voraussetzung war, dass der Verbraucher eben seinen Wohnsitz in Thüringen hat und einmal im Jahr konnte man eben bis zu 100 Euro beantragen.
Wer hat denn diese Reparaturen durchgeführt?
Die meisten Reparaturen wurden tatsächlich von Fachhändlern durchgeführt. Das war nach unserer Auswertung wirklich knapp die Hälfte. Ein Viertel der Reparaturen waren Werkstätte und die anderen Leistungen teilten sich dann auf Elektronikfachmärkte und Kundendienste des Herstellers auf.
Welche Geräte waren am meisten reparaturbedürftig?
Also das waren mit Abständen die Mobiltelefone, das waren die am häufigsten reparierten Geräte. Rund 25% aller Anträge fielen darauf. Ebenfalls oft repariert wurden Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeevollautomaten, Backöfen, PCs, Laptops und Fernseher. Bei den Handys waren es oftmals dann Displayschäden oder eben der Akku, der getauscht werden musste.
Haben Sie auch Rückmeldungen von den Herstellern erhalten?
Von den Herstellern selber eigentlich nicht tatsächlich, nein.
Unter den Reparaturbetrieben haben die gesagt, oh Gott, jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, wie wir die ganze Arbeit schaffen sollen.
Na, die haben sich natürlich sehr gefreut und haben dann selber schon unsere Antragsformulare dort vor Ort ausgelegt, um den Verbrauchern das alles zu erleichtern.
Ja. Aber das Geld war schnell weg. Wie groß war das Budget des Ministeriums?
Das war tatsächlich so. Also ursprünglich waren auch nur 150.000 Euro bis Jahresende 2021 eingeplant. Wir haben aber bereits im Juli gemerkt, dass das Budget schon fast ausgeschöpft war, sodass wir im August oder beziehungsweise das Umweltministerium im August die Summe nochmal auf 400.000 Euro insgesamt aufgestockt hat. Und das war dann eben auch schon Mitte Oktober wieder ausgereicht.
Es soll aber in diesem Jahr wieder neu aufgelegt werden, zu den gleichen Bedingungen?
Also genau, Neustart-Reparaturbonus ist in Planung. Die Vorbereitungen dazu laufen gerade zwischen Umweltministerium und Verbraucherzentrale Thüringen. Aktuell ist aber eine Antragstellung noch nicht möglich, da würden wir dann rechtzeitig informieren. Vorgesehen ist diesmal, da haben wir gelernt, ein Jahresbudget von 600.000 Euro. Und neu in diesem Jahr wird dann sein, dass die Anträge zum einen digital abgewickelt werden, also nicht mehr postalisch, und dass wir diesmal auch die Reparaturcafés einbeziehen, von denen es ja einige in Thüringen gibt. Es hat dann den Vorteil, dass auch Ersatzteile zur Hälfte erstattet werden können, aber eben nur, wenn sie in den Reparaturcafés eingebaut werden. Und ein weiterer Vorteil ist dann, dass bei dieser Reparatur in den Reparaturcafés die Besitzer der Geräte selber unter Anleitung der Ehrenamtlichen dort ja, ihr Gerät besser kennenlernen und selbst reparieren können.
Dann werden quasi nur die Kosten für die Ersatzteile erstattet, oder wie kann man sich das vorstellen, Reparaturcafés?
Genau, wenn man es dort repariert. Aber es ist auch weiterhin der alte Weg möglich, eben, dass man es bei Fachhändlern oder in den Werkstätten reparieren lässt und dann eben die Rechnung zur Hälfte erstattet bekommt, bis zu 100 Euro.
Es gibt ja mittlerweile 1500 Reparaturcafés, habe ich gelesen. Ja. Repair-Cafés, sagt das zumindest das Netzwerk Reparaturinitiativen, wo sich Bastler, Tüftel, technisch ausgebildete Menschen treffen, die ein kaputtes Gerät mitbringen und selbst reparieren. Man spart da natürlich auch was, aber immer ist der Verbraucher gefragt. Also ich habe ein kaputtes Gerät, ich muss jetzt sehen, wie das wieder ins Laufen gebracht wird. Wieso schiebt man die Verantwortung den Verbrauchern zu? Vielleicht ist es auch eine Frage an Frau Rohleder. Frau Rohleder, können Sie mich noch hören?
Ja, also ja, ja, natürlich. Genau.
Gut, wunderbar.
ich würde nicht sagen, dass es den Verbrauchern da die Verantwortung zugeschoben wird. Also ich meine, es ist oder ich wüsste gar nicht, wie das ohne Mitwirken des der Verbraucherinnen und Verbraucher funktionieren sollte. Also in deren Haushalt steht ja dann nun mal das Gerät. Selbst wenn man so ein Mietkonzept hätte und das Gerät dann doch mal vorzeitig einen Mangel hat, müsste man ja auch bei der entsprechenden Firma anrufen und sagen, ich habe hier ein Problem mit dem Gerät. Also klar kann man es den Verbraucherinnen und Verbrauchern einfacher oder weniger einfach machen. Also was uns auch durchaus wichtig ist, ist, dass wenn ein Gerät innerhalb der erwartbaren Lebensdauer bereits kaputt geht, dass dann die Verbraucherinnen und Verbraucher auch stärkere Rechte haben, also sprich sich tatsächlich dann an Händler oder Hersteller wenden können. Da haben wir im Koalitionsvertrag auch eine Vereinbarung vorgesehen, dass die Hersteller die voraussichtliche Lebensdauer der Produkte angeben müssen und die Gewährleistungsfrist dann entsprechend flexibel dieser Dauer entspricht. Wie das genau auszugestalten ist, das werden wir dann noch innerhalb der Bundesregierung auch diskutieren müssen. Aber in diese Richtung jedenfalls möchten wir da auch gerne gehen, damit die Verbraucherinnen da auch eben stärkere Rechte haben und auch eine Ansprechperson haben.
Am Telefon begrüße ich jetzt Alexander Everhardt aus Freiburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich hoffe, wir werden nicht gestört, weil ich betreue noch nebenher mein 6 Monate altes Baby.
Okay, nutzen wir unsere Redezeit, solange Ruhe ist.
Genau.
Sie rufen
genau,
an.
Genau, also ich möchte den Aspekt des Marketings mit einbringen, weil ich arbeite auch im Marketing, allerdings jetzt nicht im Consumer-Bereich, sondern meine Firma baut Maschinen für die Großindustrie, kennt im Prinzip kein Mensch, aber ich denke, so große Firmen, wie wir jetzt auch öfters mal gehört haben, Apple, Google etc., die haben es ja, die spielen ja schön die Klaviatur des Marketings und eichen die Verbraucher auch regelrecht auf Konsum, Konsum, Konsum. Und wenn man jetzt dieses Recht auf Reparatur andenkt, dann finde ich es total wichtig, eine Kommunikation auch aufzubauen, um die Verbraucher dahin zu bewegen, dass jetzt nicht immer dieses Neu-Haben, Neu-Wollen in den Köpfen drin ist. Weil wenn niemand seine Geräte reparieren möchte und immer neue Geräte haben will, dann funktioniert wahrscheinlich dieses ganze Konzept nicht. Also das ist so mein Aspekt, den ich jetzt mit in die Runde tragen wollte.
Aber sägen Sie da an Ihrem eigenen Ast, wenn Sie im Marketing zuständig sind und natürlich auch neue Produkte bewerben müssen? Wie kann man das praktisch umsetzen?
Ich denke jetzt mal ganz, ganz groß. Man kann natürlich immer noch Marketing betreiben, aber man müsste dann natürlich auch komplett umsatteln und sagen, hey, wir wollen jetzt keine neuen, also ich übertreibe jetzt mal ins Blaue hinein, wir wollen jetzt keine neuen Geräte verkaufen, sondern wir wollen unseren Service verkaufen und unser Service ist besser als der andere. Also ich denke, da sind schon noch auf jeden Fall Potenziale zu heben. Aber man muss erstmal in diese Richtung sich bewegen, das ist jetzt ein ganz groß gesellschaftliches Thema, das ich da anspreche, aber ich denke, der Aspekt der Kommunikation ist ganz, ganz wichtig und ich glaube nicht, dass ich an meinem Ast säge, weil Marketing wird es immer geben, egal für was.
Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, Herr Everhardt. Ich glaube, die Verbindung zu Herrn Scholz klappt jetzt wieder. Herr Scholz, Sie vertreten hier auch die Herstellerseite, wenn wir das gerade gehört haben. Also mehr nicht immer nur die Produkte, sondern auch einen gewissen Service zu verkaufen. Ist das eine Möglichkeit, in eine Richtung, in die man stärker schauen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also die Hersteller differenzieren sich heute im Markt ja nicht nur durch die Produkte, sondern auch und immer stärker durch die Servicequalität mit dem Produkt zusammen. Ja. Und da gibt es halt sehr große Unterschiede. Es ist schon was anderes, wenn ich eine Waschmaschine, ich sag mal, für unter 200 Euro kaufe und die billigsten Preise, glaube ich, die liegen so bei 180 Euro derzeit. Oder wenn ein höherpreisiges Produkt mit natürlich entsprechend schon mal einer anderen Lebenserwartung und Qualität kaufe. Das macht einen riesen Unterschied. Und als Verbraucher sollte ich mir halt dann schon überlegen, möchte ich jetzt nur das Gerät, für welche Zwecke brauche ich das, wie oft nutze ich das vor allen Dingen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich das täglich nutze, hat es natürlich mal einen anderen Einfluss auf Verschleiß und Lebenserwartung, als wenn ich da alle ein oder zwei Wochen mal eine Ladung wäsche, drin wasche. Also das ist sehr wichtig. Und da kann ich nur ein Ausrufezeichen dran machen. Service wird immer wichtiger und die Hersteller, zumindest mal die Markenhersteller, werden sich danach ausrichten. Vielleicht noch ein Satz zu der Frage der Kommunikation, die der Hörer hier eingebracht hat. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Es ist wirklich heute in den Köpfen vieler Verbraucher, und da schließt man sich ja selber nicht aus, drin, ja, das ist kaputt. Überlege ich erstmal, woher kriege ich jetzt möglichst schnell ein neues? Und davon müssen wir wegkommen. Und wir haben in den letzten Jahren beim Thema Energieeffizienz in Deutschland sehr, sehr viele Kampagnen kennengelernt. Ich erinnere an die Top-Runner-Initiative oder Deutschland macht's effizient, die ja vom Bund sehr, sehr gut ausgestaltet worden sind. Und vielleicht macht es Sinn, auch mal darüber nachzudenken, mit Hilfe solcher Kommunikationskampagnen einen gewissen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft herbeizuführen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, also nicht nur am Produkt bei den Herstellern ansetzen, sondern auch auf der anderen Seite. Das muss an den Hand gehen.
Ja, danke für diesen Hinweis auch. Michael Lommertz aus Norwegen ist jetzt am Telefon, wenn ich das richtig lese. Schönen guten Morgen, Herr Lommertz.
Guten Morgen. Genau, ich hatte eine kurze Nachricht geschrieben, weil ich bin Architekt, arbeite hier in Norwegen mit meiner eigenen Firma an verschiedenen nachhaltigen Projekten. Unter anderem an einem Wohnbauprojekt, wo wir sehr auf Sharing-Lösungen setzen. Das heißt, wir haben zum Beispiel keine Waschmaschinen, keine Trockner, wir haben keine eigenen Fahrräder für die Leute vorgesehen, sondern alles läuft eigentlich über ein Sharing-System in diesem Wohnblock. Das sind drei Wohnblöcke, die zusammen haben. Und dadurch reduziert sich halt der Verbrauch und erhöht sich natürlich die Effizienz und die Ausnutzung der Geräte. Und wir haben in einer Untersuchung vor kurzem halt auch mal ausgerechnet, was das tatsächlich ausmacht an CO2-Einsparungen und haben festgestellt, dass durch diese Dinge eigentlich ein deutlich höherer Effekt entsteht als nur durch das energie- und ressourcensparende Bauen an sich. Und das wiederum hing vor allem damit zusammen, dass natürlich hier CO2-Emissionen eingesperrt werden über einen langen Zeitraum. Also wir haben 60 Jahre betrachtet und wenn man sieht, dann ist sozusagen der Bau einmalig in 60 Jahren hergestellt, werden aber diese Geräte und die Reduktion der Ausschüsse, dadurch, dass man insgesamt weniger und langlebigere Geräte hat, natürlich sich im Laufe der Jahre zu einem enormen Ersparungspotenzial aufbaut.
Das klingt sehr spannend. Gibt es da eine große Nachfrage nach diesen Formen?
Wir glauben schon, also das ist wirklich ein Pilotprojekt, was jetzt auch von dem größten norwegischen Wohnungsbauer eigentlich zum ersten Mal in dieser Form realisiert werden soll. Aber wir haben einen großen Glauben dran, dass tatsächlich die Leute mehr und mehr solche Lösungen nachfragen und deswegen auch großes Interesse an dem Projekt haben werden. Weil natürlich das auch eine ökonomische Frage ist und für die Leute das viel effektiver ist, wenn sie zum einen weniger Wohnraum sozusagen mieten oder kaufen müssen in dem Fall und gleichzeitig die Geräte eben trotzdem mit einer Gemeinschaft zusammen nutzen kann.
Ich gebe das mal weiter in die Runde. Dieses Sharing-System müsste doch ganz in Ihrem Sinne sein, Herr Braungart, oder?
Elemente davon. Trotzdem möchte ich die Menschen nicht irgendwie umerziehen. Es gibt einfach ein Bedürfnis von Menschen, die auch eine Waschmaschine bei sich in der Küche stehen haben wollen. Aber andere, das ist auch eine Kulturfrage. In Norwegen ist man dort sicherlich anders aufgestellt. Aber ich würde Ihnen ausdrücklich mal empfehlen für das Architekturprojekt, die Energieanlagen zu betrachten. Wir haben Anlagen untersucht von deutschen Herstellern, die hatten nach 20 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Wenn ich die Anlage verkaufe, dann ist die aber 40% teurer. Wenn ich aber nur die Nutzung der Anlage verkaufe und der Hersteller das Eigentum behält, dann kann er viel bessere Materialien einsetzen. Und auf 20 Jahre ist der pro Kilowattstunde der Strom so viel kostengünstiger. Und es gibt zum Beispiel die Firma Meyer-Burger in Freiberg in Sachsen, die hat das jetzt angeboten, dass sie das Eigentum doch behält. Warum soll ich denn Eigentum von chinesischem Sondermüll sein und nachher mache ich teures Recycling für Dinge, die nie für Recycling entwickelt worden sind? Das heißt, das Geschäftsmodell muss sich ändern von vornherein. Auch wenn ich das Sharing-Modell habe, muss ich trotzdem fragen, wer ist letztlich für das Material zuständig? Denn sonst machen wir wiederum eben Recycling für chinesischen Sondermüll. Nur ein bisschen später, ein bisschen effizienter. Wir machen nur das Falsche perfekt und damit perfekt falsch. Wir müssen zuerst fragen, was ist das Richtige? Und das Richtige ist, dass der Hersteller das Eigentum behält, denn ich weiß doch gar nicht, was überhaupt da drin ist. Und dann ist ein Sharing-Modell natürlich in verschiedenen Kulturen natürlich durchaus erwünscht und sinnvoll, und das ist dann auch ein wichtiger Weg. Also zuerst frage ich, was ist das Richtige, und dann frage ich, wie mache ich es richtig. Also nicht zuerst Effektivität und dann Effizienz. Mhm.
Frau Rohleder, wenn man das jetzt hört, dann könnte man ja zu der Vermutung kommen, das Recht auf Reparatur greift da zu kurz.
Also das Recht auf Reparatur ist auch nur ein Ansatz, und ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele Ansätze, um die ganze Ressourcenproblematik, um das Energieproblem, um die Energiewende zu schaffen und so weiter. Also deshalb stehen für mich diese Ansätze auch nicht, die schließen sich nicht aus, sondern ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, wenn wir sagen, mein Ansatz, das ist genau der richtige und das ist der einzig richtige. Weil wir werden es sicher nicht machen können, oder ich würde es für falsch halten, zu sagen, man darf keine Dinge mehr verkaufen, man darf sie nur noch vermieten. Weil es wird Leute geben, die wissen, dass sie mehrfach umziehen wollen. Die wollen vielleicht bei einem Produzenten bei sich um die Ecke kaufen. Wenn man dann umzieht, wo gibt man das dann zurück und so weiter. Also man wird es nicht verbieten, sondern man muss die Leute dabei mitnehmen. Und natürlich hat so ein Mietansatz, der hat einen Charme. Und ich finde auch den Sharing-Ansatz wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass wenn man dafür mehr Menschen gewinnen könnte, dass man darüber auch sehr viele Ressourcen einsparen kann. Und wir brauchen aber auch den Ansatz, dass die Dinge möglichst ressourcenschonend produziert werden. Weil wenn man eben ständig neue und andere Dinge haben will, die Ressourcen sind endlich, und ich glaube einfach, dass wir deshalb auch einen gewissen Kulturwandel brauchen. Also weg von einer Wegwerfkultur hin zu einer Kultur des Reparierens, Kultur des Teilens und so weiter. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation, was der Herr Eberhardt vorhin gesagt hat. Wir müssen diese Dinge auch entsprechend propagieren, damit die eben auch bei mehr Menschen dann, also sich mehr Menschen so einer Bewegung anschließen und die Dinge eben dann tatsächlich länger nutzen, gegebenenfalls reparieren, mit Freunden teilen, wie auch immer.
Hm. Herr Lemmertz, wenn Sie diese Reaktion hören, sehen Sie damit so eine Bestätigung, dieses Sharing-System, was Sie in Norwegen umsetzen, in Ihrem Wohnbauprojekt, ist schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Umweltfreundlichkeit und Nutzung, gemeinschaftlicher Nutzung?
Auf jeden Fall. Und ich sehe auch hier keinen Widerspruch, weil noch eine Antwort zu geben auf
Herrn Braungart?
Den Kommentar von Herrn Braungart, genau. Wir gucken uns tatsächlich auch hier für diese gemeinsamen Anlagen, Waschmaschinen und so weiter an, ob es Hersteller gibt, die eben tatsächlich die Anlagen vermieten, statt dass die Gemeinschaft die kauft. Und das ist auch ein Teil des Konzeptes. Wir sind da noch nicht so sehr weit gekommen, aber das steht definitiv auch im Raum. Genau aus dem Grund, dass wir eigentlich auch sagen, es ist im Grunde eine Dienstleistung, die von dieser Hausgemeinschaft nachgefragt und abgefragt wird. Und klar, wenn dann in dem Moment natürlich eine höhere Nachhaltigkeit über das Mieten von einem Hersteller, der ein anderes Interesse daran hat, die Maschinen auch zu erhalten hat, ist das definitiv was einhergeht.
Ganz herzlichen Dank für diesen Impuls, den Sie gegeben haben. Und alles Gute für Ihr Projekt in Norwegen. Am Telefon begrüße ich jetzt Thomas Bauer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Sendung.
Wie stehen Sie zum Recht auf Reparatur?
Ja, ich finde es gut. Kurz vorab, leider konnte ich die Sendung nicht zu 100% verfolgen, weil ich gerade noch einen anderen Anruf hatte. Aber ich bringe meinen Punkt schnell, weil wir ja gleich 11 Uhr haben.
Genau.
Ich bin der Meinung, man muss das sehr differenziert betrachten. Also einen normalen Verschleiß und davon trennen von absichtlichen Sollbruchstellen und Bauteile, die gezielt so ausgelegt wurden, dass die Lebensdauer aufgrund eines Bauteils genau beschränkt ist und so weiter. Das muss man meiner Meinung nach extrem trennen. Weil und auch dann unter Strafe stellen, wenn Hersteller das einführen, zum Beispiel Elektrolytkondensatoren an die heißeste Stelle eines Bauteils setzen, weil die Hersteller genau wissen, nach so und so vielen Stunden Hitze sind die ausgetrocknet und dann funktioniert das Gerät nicht mehr. Aber davon muss man dann wieder trennen, dass es auch genügend Geräte gibt, die einfach keine unendliche Lebensdauer brauchen und wo es dann auch nicht sinnvoll ist, die so auszulegen und damit andere negative Eigenschaften in Kauf zu nehmen. Weil keiner will heute mehr einen Röhrenfernseher haben. Selbst Full-HD-Fernseher als LCD sind schon sehr am absteigenden Ast. Das heißt, es gibt viele Bereiche, wo wir so schnell einen technischen Fortschritt haben, der uns auch als Menschen was bringt, dass es da gar nicht sinnvoll ist, die Sachen so zu bauen und so viel Material reinzustecken, dass sie 20 Jahre halten. Mhm. Nur um den Punkt mal anzuführen. Mhm. Das, was ich damit ausdrücken müsste. Ja. Auch bei Computern ist es halt manchmal sinnvoll, den alten, der 200 Watt verbraucht, gegen einen neuen auszutauschen, der vielleicht nur noch 10 Watt braucht, weil sich halt so viel getan hat in den Bereichen. Plus natürlich auch das bessere Nutzererlebnis, was man damit hat. Das sollte man dann auch mal mit einfließen lassen. Das ist halt eine sehr, sehr differenzierte Sache. Es gibt Sachen, die kann man 50 Jahre verwenden und es gibt Sachen, die aufgrund unseres technischen Fortschritts einfach nach 5 Jahren nicht mehr Standard oder nicht mehr zeitgemäß sind. Ein wichtiger Punkt für mich wäre, den ich noch nennen wollte, was man verbieten sollte, dass Hersteller Produkte bauen, die 100% alle Teile drin haben, aber nur softwareseitig beschränkt sind. Zum Beispiel wie Tesla Autos baut, wo alle möglichen Motoren, alle möglichen Sensoren und alles Mögliche eingebaut ist oder sogar ein großer Akku eingebaut ist, aber man den nur rein per Software
rauskriegt. Ja, das sind ganz, ganz viele Ideen, Impulse, die wir auch noch nach den Nachrichten aufbereiten wollen. Ich danke auch ganz herzlich Katrin Braun, Sprecherin der Verbraucherzentrale Thüringen, für ihre Auskünfte zum Reparaturbonus in Thüringen, der in diesem Jahr wieder aufgelegt werden soll. Und Sie können uns weiterhin anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Manchmal ist es schon verblüffend, da gibt es Elektrogeräte, die pünktlich nach Ablauf der Garantie den Geist aufgeben. Manchmal ist eine Reparatur gar nicht mehr möglich oder es gibt keine Ersatzteile. Und schon wird eine neue Waschmaschine, ein neuer Toaster oder ein neuer Staubsauger gekauft. Zum Teil ist das so gewollt, das heißt, Produkte haben ab Werk eine ganz bewusst geringe Lebenserwartung, damit sie durch neue Dinge ersetzt werden. 140.000 Tonnen ausrangierte Elektrogeräte landeten 2020 in der Verbrennung. Ein Skandal angesichts der Klimakrise, der zum Umdenken herausfordert. Menschen werfen technische Geräte weg, weil deren Reparatur zu teuer oder zu kompliziert ist oder einfach auch die Möglichkeit dazu fehlt. Das soll sich jetzt künftig ändern mit dem Recht auf Reparatur, über das wir hier schon diskutieren, und das Eingang in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung gefunden hat. Erhalten statt wegwerfen, brauchen wir ein Recht auf Reparatur, lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr in der Agenda. Wir haben schon über den Reparaturbonus in Thüringen gesprochen. Auch andere Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, überlegen, diesen Weg zu gehen. Was gibt es noch für Anreize, um die Berge von Elektroschrott abzubauen und darin enthaltene wertvolle Rohstoffe wieder zu verwenden. Wie nachhaltig ist diese Strategie und brauchen wir eine europaweite Lösung? Darüber wollen wir weiter diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Welche Erfahrung machen Sie mit der Reparatur von Elektrogeräten? Oder kaufen Sie lieber alle paar Jahre ein neues, möglicherweise energieeffizienteres Modell? Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind weiterhin Dr. Christian Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Werner Scholz vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie in Frankfurt am Main und Professor Michael Braungart, Chemiker und Verfahrenstechniker, Gründer des Hamburger Umweltforschungs- und Beratungsinstituts EPEA und Professor für Ökodesign an der Universität Lüneburg. Uns erreichen sehr, sehr viele Zuschriften, sehr, sehr viele Mails. Es ist ein Thema, das die Menschen bewegt und viele fragen, wo gibt es diesen Reparaturbonus, an wen kann ich mich wenden? Wir haben gehört, Thüringen wird es wieder auflegen, da muss man auf die Seite des Verbraucherschutzes gehen. Es gibt Hinweise auf Sachen, die man schon reparieren kann, wie zum Beispiel das Fairphone. Das ist ja ein reparierbares Smartphone, das es bereits gibt und da wird viel Material so fair wie möglich hergestellt und ein Schraubenschlüssel zum Öffnen und Reparieren, der wird sogar mitgeliefert. Das war eine Anregung von Frau Werner aus Basel. Ist das etwas, ist das die Richtung, in die wir gehen müssen, frage ich jetzt mal Herrn Braungart.
Ich verstehe das psychisch ganz gut. Ich meine, ich sitze vor dem Fernseher und ich weine über die sinnlose Zerstörung, die in Ukraine gerade ist. Daraus kommt ja dieses Interesse auf heile Welt, also etwas reparieren zu müssen. Und ich würde sagen, wir sollten für Soldaten eine Pflicht zur Reparatur einführen. Die müssen das, was sie zerstört haben, persönlich wieder. Das kann man nicht nur einem Herrn Putin haben, das sind Mörder vor Ort und die müssen es persönlich reparieren. Diese menschliche Sehnsucht verstehe ich. Wir projizieren das ja auch. Wir reden vom Produkt Lebenszyklus. Dabei lebt dieses Produkt doch gar nicht. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, eben zu begreifen, dass wir doch gar diese Dinge gar nicht brauchen. Das letzte Hemd hat auch keine Tasche davon. Wir brauchen doch nur die Nutzung. Nehmen Sie ein Elektrogerät wie ein Auto genauso. Nicht nur ein Elektromobil ist ein Elektrogerät. Davon ist es noch nie ein Auto zum Auto gemacht worden. Es wird primitiver Betonstahl draus gemacht. Dadurch sind alle Buntmetalle, Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, alles verloren damit. Wenn wir sagen, wir verkaufen nur die 100.000 Kilometer oder 200.000 Kilometer, dann kann der Hersteller ein energiesparendes Auto machen, weil er bezahlt ja die Ladung und den Treibstoff mit dabei. Er kann ein Auto haben, was tatsächlich keinen Ölwechsel braucht, etc. gesehen. Man kann ganz anders denken, wenn man den Leuten wirklich das verkauft, was sie eigentlich haben wollen. Wir brauchen nicht das Eigentum. Wir wollen den Besitz durchaus haben. Wir wollen drüber verfügen können. Und ich meine, Ursula von der Leyen verwendet unser Beispiel der Waschmaschine inzwischen. Und Frau Rohleder, vielleicht fragen Sie dort mal nach. Die EU-Kommission ist da schon ein bisschen weiter als Sie dazu. Denn die verstehen, dass es um Nutzen statt Besitzen geht. Denn nur dann geht ein Recycling. Nur dann können Materialien wirklich wieder genutzt werden für die gleiche Leistung. Und vor allem können wir dann die Komponenten wieder kriegen, nicht nur die Materialien und diese Komponenten neu einsetzen. Also ich rate ausdrücklich dazu, jetzt nicht do it yourself. Es gibt eine Pflicht zur Reparatur durch den Hersteller. Und das ist, denn ich will ja nur die Dienstleistung haben. Also das ist ein anderes Geschäftsmodell, verstehe ich. Aber nehmen wir doch die Marktwirtschaft wirklich ernst und gehen nicht länger hin und machen den Kunden dafür für etwas verantwortlich, wo die anderen den Profit haben. Denn sonst wird die ganze Welt eine Müllkippe. Und wenn wir das nicht umsetzen, weil vorher gesagt wurde, ja, wir ziehen mal um und sonst wo und das ist dann schwierig. Wir sind das einzige Lebewesen auf der Welt, was Müll macht. Warum sind wir dümmer als alle anderen? Wir brauchen wirklich für alle Dinge Kreisläufe. Also nicht weniger schädlich zu sein, sondern nützlich zu sein. Das ist natürlich ein anderes Modell. Ich nenne das Cradle to Cradle, von der Wiege zu denken. Und das ist natürlich weit weg von dem, etwas weniger schlecht zu haben. Wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie ein bisschen weniger zerstören. Aber ich schütze mein Kind ja auch nicht, wenn ich es nur 5-mal schlage anstatt 10-mal. Wir brauchen wirklich Systeme, die nützlich sind, nicht weniger schädlich.
Sie sprechen das Modell der Kreislaufwirtschaft an und den Green Deal, die neue europäische Wachstumsstrategie. Das ging in Ihre Richtung, Frau Rohleder, dass dieses Recht auf Reparatur da nicht weitergeht, dass man weiter denken müsste eigentlich, um das Übel bei der Wurzel zu packen.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, wir brauchen diese Ansätze alle. Ich finde auch diesen ganzen Ansatz von Cradle to Cradle, also Wiege zu Wiege, finde ich einen sehr guten und sehr wichtigen Ansatz. Und es ist auch unabhängig davon, ob ich tatsächlich Sachen dann nur vermiete oder ob ich sie kaufe, muss dafür gesorgt werden, dass am Ende viel, viel höhere Anteile von Dingen wieder in dem Stoffkreislauf landen. Also dass diese Pläne, die die EU-Kommission hier in der in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft hat, das sind eben auch ganz wichtige Ansätze, die unterstützen wir auch. Und ich glaube, dass wir das alles brauchen. Ich finde, es greift zu kurz, wenn wir sagen, wir müssen nur dafür sorgen, dass die Sachen am Ende eben auch wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden. Und dann ist es im Endeffekt egal, ob die am Anfang besonders ressourcenschonend hergestellt wurden oder nicht. Ich glaube, dass wir all diese Ansätze brauchen, um diese komplette Wende, die wir schaffen müssen, dann eben auch zu schaffen.
Mal sehen, was Herr Linau dazu sagt, ein Hörer aus Hamburg, den wir jetzt in der Leitung haben. Schönen guten Tag, Herr Linau.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich höre Ihnen mit Interesse gerade zu.
Das freut uns. Wie stehen Sie zum Recht auf Reparatur? Ist das etwas, was Sie für sinnvoll erachten?
Ich glaube, man muss da sehr differenzieren. Ich denke mal, dass die Geräte, die angesprochen wurden, zum Beispiel eine Waschmaschine, die wird jeder reparieren. Also wir machen es auf jeden Fall so, dass wenn unsere Waschmaschine kaputt geht, was nicht so oft passiert, aber wenn sie kaputt geht, dann rufen wir die Firma an, die uns die geliefert hat, oder den Reparaturservice der Firma, und dann kommen die und dann reparieren die die. Und dann halten die Geräte meistens sehr lange. Was schwieriger wird, ist bei kleineren Geräten, die bei Ihnen auch angesprochen, wie ist es mit einem Toaster oder solchen kleinen Geräten, ein Akkuschrauber, ein Pürierstab, diese Art Geräte, die sind sehr günstig. Ich hatte schon vorhin, als Sie miteinander sprachen, ich war vor kurzem, hat mir in einem Elektronikfachhandel eine Saftpresse gekauft. Die hat 14 Euro gekostet. Wenn die kaputt geht, was soll ich denn? Soll ich die hin und her schicken? Da habe ich schon mehr Porto. Da muss ein Kostenvoranschlag gemacht werden. Dann kommen ja Leute dazu, die das dann auch, die Arbeit durchführen müssen. Diese Reparaturen der Geräte müssen auch gemacht werden. Und die Leute, die sollen auch gut bezahlt werden. Dann übersteigen die Reparaturkosten schnell den Wert des Gerätes um ein Vielfaches. Abgesehen davon wird natürlich auch dann eine Gewährleistung wieder eingefordert werden, wenn die Sachen repariert sind. Das heißt also, ich kann auch nicht irgendjemanden das machen lassen. Das müssen eben Fachkräfte sein, die das machen. Ich glaube, für solche Geräte ist es tatsächlich sehr schwer. Ich hatte auch schon viele Jahre her, hatten wir in Hamburg hier ein Technikkaufhaus, das es nicht mehr gibt. Und da war, ich weiß es nicht mehr, bei mir war irgendwas kaputt gegangen. Da ging man durch den Hintereingang, da gab es eine Reparaturannahme. Da war vor mir eine ältere Dame, die kam mit einem Toaster und der war offensichtlich kaputt. Und dann sagte der Herr, der das bearbeitete, sagte, ja, also das lohnt sich nicht mehr. Und da sagte die alte Dame, ja, aber ich habe gar nicht so viel damit getoastet. Aber es lohnt sich einfach nicht, solche Sachen zu reparieren, weil die einfach vom Preis, die sind einfach zu preiswert. Wenn ein Toaster 300 Euro kosten würde, dann würde man das machen. Aber wenn die 60 Euro kosten, geht es nicht. Dann kriegen wir das schon gar nicht hin und her geschickt. Da muss ein Kostenvoranschlag gemacht werden. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, Sie sprechen die Verhältnismäßigkeit an. Und ja. Ich gebe das mal in die Runde. Kann man das überhaupt dann unter diesen Bedingungen auf den Weg bringen, Frau Rohleder? Also wenn ich jedes Gerät reparieren lassen wollte, was vielleicht auch technisch möglich wäre?
Naja, teilweise scheitert sowas wie eine Reparierbarkeit ja schon daran, der Akku ist kaputt und ist fest eingeklebt und man kann den Akku nicht austauschen. Das sind Sachen, das lohnt sich eben schon. Wenn man jetzt hier den Toaster als Beispiel hat, das ist natürlich ein anderes Beispiel. Der hat keinen Akku, der hat einen Stecker. So, und aber ich glaube eben, dass es Sinn macht, auch bei diesen Dingen, dass es leichter wird, Dinge wieder repariert zu bekommen. Also früher hatte man oft eben genau solche Läden in jedem Ort, die dann irgendwie alle möglichen Dinge einfach reparieren konnten. Und jetzt hat man an dem einen oder anderen Ort hat man auch solche Repair-Initiativen. Und ich glaube, diese Dinge, die sind dann eben auch sehr wichtig, damit eben auch Dinge repariert werden, wo dann zum Beispiel der Stecker kaputt ist oder irgendwas, eine Kleinigkeit dran kaputt ist. Und es ist ein kleines Gerät, wo man dann einfach die Möglichkeit hat, hinzugehen und dort vor Ort Dinge reparieren zu lassen.
Bloß da muss man unter diesen Preis kommen, ne? Also wenn man gewisse Dinge so günstig bekommt, dass es günstiger wäre, mir ein neues zu kaufen, anstatt die Reparatur durchführen zu lassen.
Ja, genau. Also deshalb ist es auch sinnvoll, solche Initiativen zu fördern, wie das jetzt Thüringen tut und wie das in Bayern auch jetzt angedacht ist. Und wir prüfen im Moment vom Bund aus auch, welche Möglichkeiten wir haben, hier solche Dinge so zu unterstützen, dass man hier eben auch eine Langlebigkeit dann unterstützen kann in den Fällen, wo es sich rein wirtschaftlich nicht lohnt. Aber bei manchen Stellen lohnt es sich auch deshalb wirtschaftlich nicht, weil die Ersatzteile zu einem Wahnsinnspreis nur zur Verfügung gestellt werden oder weil die Originalersatzteile überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und das sind wieder Sachen, die man auch durch gesetzliche Regeln vorgeben kann, dass eben die Hersteller verpflichtet werden, Ersatzteile auch zur Verfügung zu stellen und zu einem vertretbaren Preis zur Verfügung zu stellen. Das kann dann bei manchen Arten von Geräten sowas wie ein Dichtungsring oder irgendwas sein und der kostet dann eben normalerweise auch nicht viel und dann kann man auch manches kleine Gerät kann man dann reparieren.
Die Frage geht dann vielleicht weiter an Herrn Scholz. Wie sinnvoll wäre eine solche verpflichtende Ersatzteilbevorratung auf Seiten der Hersteller?
Ja, die gibt es ja heute schon. Also bei unseren Hausgeräten, bei den meisten Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgefriergeräte, auch beim Fernseher, gibt es schon per Ökodesign eine geregelte Pflicht, Ersatzteile über einen bestimmten Zeitraum vorzuhalten. Und das ist durchaus sehr lange. Zum Beispiel die Dichtung beim Kühlschrank für den Verbraucher muss die auch erhältlich sein. Sind es 10 Jahre? Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das sagte ich schon. Und wir gehen schon davon aus, dass sich solche Anforderungen in den nächsten Jahren nicht nur auf die genannten Haushaltsgroßgeräte und Fernseher beschränken, sondern auch weitere Produktgruppen mit erfasst werden. Mhm. Ich möchte aber nochmal auf den Aspekt der Wirtschaftlichkeit eingehen. Das erscheint mir als die höchste Hürde, um zu mehr Reparaturen zu kommen. Es gibt jede Menge Studien und Umfragen zu diesem Thema. Und das Ergebnis ist eindeutig, dass etwa die Hälfte aller Reparaturen an den zu hohen Kosten scheitern. Da sagt der Verbraucher, nein, ist zu teuer. Oder er nimmt gleich von sich aus an, das lohnt sich nicht mehr. Und er denkt dann gar nicht mehr über eine Reparatur nach. Und alles, was man sich an Regulierungen überlegen könnte, von einem Repair-Index bis hin zu längeren Gewährleistungen, längere Fristen für die Ersatzteilvorbereitung, das würde alles ins Leere laufen, wenn wir nicht das Problem der Wirtschaftlichkeit mal näher betrachten und versuchen, da Lösungen zu finden. Der Hörer hat es vorhin sehr gut ausgedrückt. Also so eine Saftpresse für 14 Euro und so, da wird sich eine Reparatur niemals lohnen. Und das gilt auch für einen Großteil sonstiger Kleingeräte von der Waschmaschine, von der Kaffeemaschine, von einfachen Kaffeemaschinen, Toaster. Da wird in der Regel heute auch getauscht, wenn das Gerät repariert wird. So, und wenn man da keine Lösung findet für die Wirtschaftlichkeit, dann werden alle anderen Aspekte, die jetzt diskutiert werden, Möglichkeiten, ich will nicht sagen ins Leere laufen, aber nur eine sehr geringe Wirkung entfalten. Und darum ist das, was in Thüringen passiert wird, sehr interessant.
Wenn ich noch was dazu fügen darf.
Ja, natürlich.
Dass natürlich auch gerade diese normalen oder relativ günstigen Haushaltsgeräte wie ein Toaster oder was, eine Saftpresse oder ein Pürierstab oder was, die werden ja gar nicht mehr bei uns gefertigt. Die Sachen, die kommen meistens aus Asien. Die können sie ja nicht nach Asien zur Reparatur schicken.
Aber man könnte ja Teile, möglicherweise Ersatzteile,
Ein Stecker, das kriegt man immer noch hin, aber wenn irgendwas im Gerät kaputt geht, dann ist es meistens, dann sind die Dinger verloren. Mhm. Und die brauchen dann ja auch, wie gesagt, das Personal, welches das hier machen soll.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Wie sieht überhaupt die Situation aus, wenn wir dieses Recht auf Reparatur haben und das sich auf immer mehr Geräte ausdehnt? Gibt es denn, wir haben gehört, es gibt Repair-Cafés, wo sich viele ehrenamtlich engagieren. Gibt es auch genug professionelle Handwerkerläden, Firmen, die ihre Geräte, zurücknehmen, die genug Personal haben? Wie ist das überhaupt gewährleistet, Frau Rohleder?
Also die Erfahrungen in Thüringen mit dem Reparaturbonus, die haben ja gezeigt, dass es durchaus dann in dem Moment, wo diese Wirtschaftlichkeitshürde überwunden wird, auch über die Händler sehr, sehr häufig möglich ist, die Dinge reparieren zu lassen. Und auch dieses Problem, dass Sachen oft aus Asien kommen, sind Dinge, die man wo man die Reparierbarkeit trotzdem durch entsprechende Regelungen auf europäischer Ebene stärken kann, so wie es eben jetzt bei den Waschmaschinen schon ist, dass, oder den Kühlschränken, dass bestimmte Ersatzteile eben lange vorgehalten werden müssen, könnte man das eben auch für solche Kleingeräte regeln, bei den Teilen, die da eben typischerweise oft schnell kaputt gehen oder die als erstes kaputt gehen, und dann das Ganze kombiniert mit Reparaturanleitungen, dann ist es eben auch auf dem hiesigen Markt, wären dann eben auch die Ersatzteile und die Reparaturanleitungen verfügbar, sodass man dann auch solche Dinge wirtschaftlich reparieren könnte.
Herr Scholz, gibt es das Personal? Können Sie das übersehen im Herstellerbereich?
Ja, bei den Herstellern gibt es das schon. Also die meisten Firmen haben einen eigenen Kundendienst bzw. bedienen sich von spezialisierten Dienstleistern. Es ist halt so, es ist tatsächlich der Fall, dass in den letzten Jahren die Zahl der Reparaturbetriebe abgenommen hat, weil ganz einfach die Nachfrage nach Reparaturen auch nicht da war. Wenn wir dazu kommen, in der Zukunft wieder mehr zu reparieren, also die Nachfrage nach Reparaturen steigt, wird sich dann auch Angebot und Nachfrage im Reparaturgewerk ein größeres Angebot an Dienstleistungen bilden. Mhm. Ja, und vielleicht noch mal zu den Kleingeräten. Es macht, denke ich, wenig Sinn, bei preiswerten Geräten, also jetzt die zitierte Saftpresse oder auch ein Wasserkocher, jetzt eine Pflicht einzuführen für eine lange Ersatzteilvorhaltung. Wenn der Verbraucher das Gerät nicht reparieren will, weil es zu teuer ist, die Reparatur, und die Lohnkosten sind der entscheidende Faktor, nicht die Kosten der Ersatzteile, dann muss der Hersteller diese Ersatzteile produzieren. Er legt sie ins Lager. Und nach 10 Jahren stellt er dann fest, also es war keine Nachfrage nach den Ersatzteilen, und er muss sie dann wegwerfen. Und es vergrößert dann auch wieder den Schrottberg.
Ich möchte das aufgreifen, vielleicht mit Herrn Rösler aus Chemnitz, den wir jetzt in der Leitung haben. Schönen guten Tag, Herr Rösler.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Das Problem reparieren oder nicht, auch eins, was Sie umtreibt?
Ja, also ich repariere tatsächlich schon seit Jahrzehnten meine Geräte selbst, soweit es möglich ist. Oftmals ist es ja leider nicht möglich, weil es halt so verbaut ist, dass man nicht rankommt. Und dazu kommt, dass ich zum Beispiel beim Staubsauger das Problem habe, dass ich gar keine Beutel mehr kriege. Ich habe den schon so oft repariert, was eigentlich überhaupt kein Problem ist, den zu reparieren. Aber ich muss jetzt die Beutel im Internet bestellen, weil ich sie so gar nicht mehr zu kaufen bekomme, weil der ja quasi jetzt schon so lange nicht mehr hergestellt wird. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist es, dass wir das früher mal in der Schule gelernt haben. Jetzt bin ich Jahrgang 74 und ich habe noch die produktive Arbeit erleben müssen. Das war für die Mädchen nicht immer so lustig, aber für die Jungs war das eigentlich ganz cool, weil wir haben ja quasi direkt in den VEB-Betrieben gearbeitet und dort auch viele technische Fertigkeiten gelernt. Also wir konnten dann, und dann tatsächlich auch die Mädchen, löten, bohren, fräsen, drehen, und das ging ja quasi bei uns bis zur 12. Klasse, dass wir dann jede Woche immer der produktive Arbeit oder Einführung in die sozialistische Produktion, das war die Theorie, aber dass man das ja quasi dann so gelernt hat. Und ich denke auch, viele meiner Freundinnen und Freunde, die sind da technisch versiert, weil das einfach, wir waren ja auch quasi wirklich in der Produktion eingesetzt und haben das da gelernt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, jetzt seid dahingestellt. Ne?
Aber Sie haben etwas daraus mitgenommen für sich und können jetzt handwerklich da einiges erledigen.
Und da gab es ja bei Ihnen auch schon öfter Sendungen um den Fachkräftemangel quasi. Ne? Da kann man dann sozusagen, überschneidet sich das Thema nämlich, weil wir quasi direkt in die Produktion angeführt wurden und wir haben tatsächlich Haushaltsgeräte hergestellt. Wir in dem Falle Haushaltswäschemangel. Mhm. Ne? Also ja.
Und ja, unglaublich. Eine spannende Anregung, Herr Rösler. Die geben nämlich gerne in die Runde. Das klingt so ein bisschen nach dem Schulfach Reparieren. Ist das etwas, das man vielleicht auch stärker ins Bewusstsein kriegt? Nicht so als Statussymbol, ich brauche alle paar Jahre mein neues Handy oder andere Geräte, sondern dass das auch durchaus eine Kultur des Reparierens ist, die angesehen ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das war ja man musste das in der DDR zahlen, musste das ja quasi, müssten das die Leute machen. Und ich kenne so viele, die haben sich ja selber einen Rasenmäher gebaut, ne? Aus einem Motor. Und das ist tatsächlich so gewesen. Ne? Und das war zwangsmäßig so. Aber worauf ich eigentlich nicht hinaus will, ist, das hieß ja bei uns Polytechnische Oberschule. Ne? Und das war das Augenmerk der Ausbildung damals, war schon mehr technisch versiert.
Ja.
Und das ist halt das, was auch ein bisschen fehlt heutzutage, glaube ich. Diese Wegwerfgesellschaft, das spielt alles zusammen.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Anregung, Herr Rösler. Ich gebe das nochmal in die Runde. Wäre das etwas, Frau Rohleder, wo man auch ansetzen könnte?
Also, wenn ich jetzt aufzählen würde, welche Dinge mir alle in der Schule fehlen, dann
okay,
das aber Thema komm. Für die nächste Sendung. Aber ich fände das super, wenn es solche Dinge auf einer freiwilligen Basis, also in den Schulen gibt es ja sehr viele verschiedene AGs häufig. Und ich habe aber jetzt AGs, also an den Schulen, wo unser Sohn war, gab es zu sowas keine AG. Und das wäre sicher schön, wenn es da eben ein freiwilliges Angebot auch gäbe. Mhm. Ja, fände ich sehr gut.
Ein ganz spannender vielleicht Bewusstseinswandel, den man vielleicht in Gang setzen könnte. Eine Mail möchte ich noch zitieren. Verbraucherschützer sollten eine Kennzeichnungspflicht für Reparierbarkeit fordern, um dem Verbraucher die Wahl zu überlassen, welches finanzielle Risiko er beim Kauf eingeht, hat uns Adam Krüger in einer Mail geschrieben. Ein Modell, was es ja in Frankreich auch schon gibt bei Produkten. Ist das ein Modell, was wir hier auch in Deutschland übernehmen könnten?
Also das ist etwas, wofür wir uns auch, also was wir auf jeden Fall machen wollen. Wir wollen einen Reparierbarkeitsindex auf den Produkten. Und wir würden es vorziehen, wenn es auf europäischer Ebene kommt. Aber wenn es nicht zeitnah auf europäischer Ebene kommt, dann wollen wir das auch national machen. So ähnlich, wie das Frankreich auch gemacht hat, genau nach diesem Vorbild.
Herr Braungart, Sie setzen sich für das Modell der Kreislaufwirtschaft ein. Wir haben auch einige Hörer, die sagen, wo gibt es denn schon dieses Leihmodell? Wo kann man denn, wenn man sagt, okay, ich möchte da ansetzen, gar nicht bei der Reparatur? Ist das überhaupt ein Weg, den auch die Industrie mittlerweile geht?
Ja, ich meine, man sollte doch endlich mal das Verursacherprinzip wirklich berücksichtigen. So wird der Kunde zuständig gemacht. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein in Berlin, Landsberger Allee. Dort kann man etwa 400 solche Produkte angucken. Das gibt es schon lange. In der Tat kann man aus der DDR ganz vieles eigentlich lernen. Und die DDR ist auch im Einigungsvertrag irgendwie doch übers Ohr gehauen worden, zum Beispiel bei ein paar Dingen. Zum Beispiel gab es das Zero-System der DDR. Da steht im Einigungsvertrag drin, dass es bindend für Deutschland insgesamt übernommen werden würde. Dann könnte man Dinge tatsächlich anders lösen. Die DDR hat aus Mangelsituationen solche Tüftler und solche Dinge wirklich entwickelt. Und da wir jetzt eine globale Mangelsituationen an Rohstoffen, an Kupfer, an Chrom und sonst was haben, dann sind solche Tüftellösungen natürlich gewünscht. Doch trotzdem meine ich, man sollte sich denjenigen, der die Wurst sich an die Nase gewünscht hat, der soll die auch haben. Wenn Sie wirklich das kaufen, bitteschön, wenn Sie unbedingt das Eigentum einer Bohrmaschine haben wollen, anstatt nur Bohrlöcher haben wollen, dann sollen Sie bitte das Zeug am Hals haben dazu. Denn wenn ich das an mich raffen will und haben will, dann bin ich auch dafür zuständig. Nehmen wir doch die Marktwirtschaft bitte ernst. Und dann kann man wirklich viel von der früheren DDR lernen, weil wir haben einen globalen Mangel an diesen Rohstoffen und wir müssen sie wirklich in Kreisläufe bringen.
Das nehme ich mal als Schlusswort für heute. Die Agenda geht zu Ende. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Mitdiskutieren über das Recht auf Reparatur. Danke auch unserer Expertinnenrunde mit Dr. Christiane Rohleder, Professor Michael Braungart und Werner Scholz. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.